Lange Zeit waren wir Frauen nur Patientinnen und leider keine Ärztinnen. Das merkt man der Medizin an allen Ecken und Enden immer noch an, mit fatalen Folgen. Gerade die Kardiologie, also die Herzmedizin, geht bis heute hauptsächlich davon aus, dass Frauenherzen einfach kleine Männerherzen sind. Egal, dass wir in der Schwangerschaft extreme Belastungen aushalten mit unseren Herzen, dass wir ein komplexes Netz aus Hormonen in unserem Körper haben und dass unsere Körper im Laufe unseres Lebens durch ganz massive Metamorphosen gehen. Dr. Katharina Hamm hat sich zum Glück auf Frauenherzen spezialisiert. Wir sprechen über ihr Buch. Ein sehr interessantes Gespräch. Hör mal rein. Die Leserinnen, der Podcast über feministische Bücher für alle, die gerne lesen oder lesen lassen. Mein Name ist Christina. Viel Spaß beim Hören. Heute geht's in die Leserinnen um ein medizinisches Buch und warum ich glaube, dass das ein sehr feministisches Buch ist. Dazu spreche ich gleich mit Dr. Katharina Hamm. Du bist Internistin, Kardiologin mit dem Schwerpunkt Sportkardiologie und interventionelle Kardiologie. Du bist seit 20 Jahren an einer Klinik. Du bist Oberärztin an einem großen Herzzentrum und eröffnest bald in Frankfurt am Main deine eigene Praxis. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Kleine Korrektur, meine Praxis öffnet in Bad Nauheim, aber das ist in der Nähe von Frankfurt am Main.
Alles klar, sehr gut. Ich habe mir auch geschrieben, bei Frankfurt am Main.
Genau,
aber
genau.
Wenn ihr in der Nähe von Bad Nauheim wohnt, könnt ihr also bald bei Katharina in die Praxis gehen, wenn es um Herzprobleme geht. Und darüber sprechen wir heute. Du hast ein Buch geschrieben, Save Your Heart, starte deinen Weg in ein herzgesundes Leben. Und vor allem interessiert hat mich natürlich dann die Banderole, die unten noch drauf ist, in Pink. Fokus Frauenherz mit 10-Punkte-Plan. Es klingt schon mal so richtig zum Anfassen und Anfangen und zum direkt Loslegen. Aber was mich daran vor allem gepackt hat, war, dass es um Frauenherzen geht. Denn was du dir vor allem auf die Fahnen geschrieben hast, ist, dass du den Blick nicht allgemein auf Herzen werfen möchtest, sondern dass du durchaus Gendermedizin für dich praktisch entdeckt hast und sagst, es ist wichtig, dass wir die Organe auch anhand der unterschiedlichen Körper betrachten.
Genau, die Frauenherzen liegen mir besonders am Herzen und das ist auch erst was, wo ich so im Laufe meiner Arbeitstätigkeit drauf gestoßen bin und drauf gekommen bin, weil als ich im Jahr 2000 angefangen habe zu studieren, habe ich überhaupt nichts über Unterschiede zwischen Männern und Frauen außerhalb der Bikini-Zone, sage ich jetzt mal, gelernt und habe dann so vor 7, 8 Jahren einfach während meiner Tätigkeit als interventionelle Kardiologin, ich behandle eben auch regelmäßig Patienten mit akutem Herzinfarkt. Und da ist mir irgendwie aufgefallen, dass Frauen häufig viel schlechter dran sind, dass die häufiger sterben, dass die total geschockt sind, wenn sie was am Herzen haben, weil es ja so eine typische Männerkrankheit ist, der Herzinfarkt. Das hat mich nachdenklich gemacht und mich besonders über die Einladung in diesem Podcast gefreut, weil tatsächlich so dieses Feministische, das wurde mir von Kollegen dann irgendwann vorgeworfen vor einigen Jahren, als ich so ein bisschen angefangen habe, da zu recherchieren und gesagt habe, du, zu meinen meist männlichen Kollegen, weil ich an einem sehr, gerade die interventionelle Kardiologie ist extrem männerdominiert. Wir haben einen sehr niedrigen Frauenanteil. Habe ich dann zu meinen männlichen Kollegen gesagt, fällt euch das auch auf? Die sterben häufiger, die sind so geschockt. Und dann war immer so deren Aussage, ja, es sind halt Frauen, das schwache Geschlecht. Also ich meine, was erwartest du denn? Ne? So nach dem Motto. Und dann war ich irgendwann auf einem Frauenherz-Symposium oder Women in Cardiology hieß das, war ich eingeladen 2018 in Berlin. Das war so ein bisschen der Wendepunkt meiner, in Anführungsstrichen, Karriere oder meiner Sichtweise vielleicht auch so ein bisschen, weil ich immer voll drin war in dem klassischen kardiologischen, Film letztendlich. Und da war ich unter lauter Kardiologinnen, die sich alle sehr für Frauenherzen interessiert haben und tatsächlich mir mal so das schwarz auf weiß anhand von Studien auch gezeigt haben, was so mein Bauchgefühl war, nämlich dass es tatsächlich so ist, dass gerade die jüngeren Frauen zwar seltener einen Herzinfarkt bekommen, aber häufiger dran sterben, dass es auch einen Unterschied macht, ob zum Beispiel eine weibliche Kardiologin eine Frau mit Herzinfarkt behandelt oder ein männlicher Kardiologe. Ich kam total begeistert von den 2 Tagen dann nach Hause, habe das alles meinen Kollegen erzählt und die meinten nur, was bist du denn für eine Emanze geworden? Was ist mit dir eigentlich los? Ja. Und das war so ein bisschen, wo ich, wir fanden dich ja eigentlich immer ganz cool und so, aber jetzt, also irgendwie ist jetzt komisch, ne, meinte dann ein Kollege zu mir und meinte dann auch, ja, also dein ganzer Gender-Quatsch, das, jetzt hör endlich mal auf und jetzt werd halt mal wieder normal. Ich sagte, nein, ich bleib da jetzt dabei und habe mich halt stetig weitergebildet, habe dann ja noch in der Schweiz das Gender-Medizin-Studium gemacht, 2021, 22, ein Jahr lang, um einfach, weil ich noch viel mehr wissen wollte, weil mich das einfach total interessiert hat und ich einfach noch mehr Wissen haben wollte, was ich auch irgendwie umsetzen kann, um alle gleich gut zu behandeln. Und da geht es ja eben halt nicht nur darum, dass man Frauen besser behandelt, sondern auch, dass Männer bei gewissen Krankheiten ja nicht gleich behandelt sind wie bei Osteoporose oder bei Depressionen. Die sind auch unterdiagnostiziert bei Männern. Und aber das ist immer noch sehr schwierig, dass mein Kollegen beizubringen, dass Gendermedizin auch was Gutes für Männer hat, dass das nicht nur eine also geschlechtersensible Medizin ist für jeden, für jedes Geschlecht tatsächlich, auch für Transmenschen gut, ja.
Nochmal kurz zur Erklärung: Interventionelle Kardiologie ist praktisch Akutkardiologie. Also wenn Menschen
Nee, das ist die
akute Beschwerden.
operative Kardiologie. Also das ist
Okay.
quasi die Herzkatheter, wir sind die, die Herzkatheteruntersuchungen machen und den Herzinfarkt behandeln, Stent setzen, auch minimalinvasiv die Herzklappen reparieren können, aber keine Herzchirurgen sind, die den Brustkorb aufschneiden, sondern die das Ganze halt über den Zugang, über pulsierende Gefäße, also über Arterien, verschaffen wir uns den Zugang oder über Venen zum Herz und machen das quasi ja, relativ unblutig im Vergleich zu den Herzchirurgen, die große Schnitte machen. Das ist so der Unterschied. Und weil das quasi das operative Unterfach der Kardiologie ist, ist halt da der Frauenanteil relativ gering, weil wir mit Strahlung arbeiten, mit Röntgenstrahlung arbeiten. Das bedeutet, wenn wir schwanger sind, dürfen wir da nicht mehr arbeiten. Da gab es ein strenges Arbeitsverbot. Das hat sich zum Glück jetzt auch geändert, weil wir ein paar versierte Kolleginnen das mal sehr schlau aufgearbeitet haben und da auch wirklich herausarbeiten konnten, dass wenn wir Frauen mit Röntgen, wir haben ja eine 10 Kilo Bleischürze an, die uns vor der Strahlung schützt, wenn wir gewisse Sicherheitsmaßnahmen einhalten, dann können wir trotzdem sehr sicher, ohne unser Kind zu gefährden, weiter auch am Tisch sehen. Es gibt Bleischutzwände und so weiter. Das ist ein bisschen aufwendiger, aber natürlich verlieren viele Frauen in der Zeit, wenn sie dann schwanger sind oder auch dann in Elternzeit sind, den Anschluss an dieses operative Fach. Und wenn dann die Frau oft wiederkommt von der Babypause, dann sind oft 2 Jahre vergangen, dann haben andere Kollegen sie eingeholt, die dann auch 100% arbeiten. Man selber kann oft nur noch Teilzeit arbeiten. Somit ist das Fach tatsächlich noch, es wird langsam besser, aber ich glaube, der Frauenanteil war mal irgendwie so bei 14% oder sowas in der interventionellen Kardiologie. Und man muss halt schon, es ist anstrengend, das ist halt ein operatives Fach mit Stress und körperlich anstrengend. Dieses in der Bleischürze stehen ist anstrengend. Ja.
Aber das erklärt natürlich auch, warum der Nachholbedarf da so groß ist. Wenn so wenig Frauen in dem Bereich langfristig arbeiten können, dann geht ja immer wieder Wissen verloren. Also Frauen auch wie du, die vielleicht sagen, ich hab das Gefühl, ich bin da auf einer ganz heißen Spur und dann kommt das Leben dazwischen und dann geht es wieder weg und die Männer nehmen die Plätze ein im Zweifel.
Genau, das habe ich wieder und wieder gesehen. Ich habe wirklich schon ein paar tolle junge Kolleginnen gesehen, die wirklich das gut gemacht haben, weil man muss ja auch so ein bisschen Talent haben für das Manuelle, man ein bisschen manuelles Geschick haben, man muss man muss mit Stress umgehen können. Wenn da so jemand unter laufender Reanimation kommt, dann liegt es an dir, dass du den jetzt entweder, also die Chance ist 50-50, dass du den wieder kriegst, ne? Aber es liegt schon so ein bisschen an dir, dass du da deine Zugänge jetzt reinkriegst und den Stent da hinkriegst, wo er hin soll. Also es ist schon. Man braucht schon ein paar Skills. Und ich habe schon viele junge Frauen erlebt, die wirklich gut waren, aber die einfach dann nach der Babypause einfach gar nicht mehr zurückkamen, dann in die Praxis gegangen sind, weil es freundlicher ist für Teilzeitmuttis und so weiter. Und das ist auch so ein bisschen mein weinendes Auge, wenn ich jetzt in die Praxis gehe. Das steht jetzt relativ kurz bevor. Ende Mai ist es soweit. Ich werde zwar zum gewissen Teil weiter in der Klinik arbeiten, werde auch weiter noch Rufdienste machen. Also die Akutkardiologie habe ich weiterhin schon noch ein bisschen, aber halt nur noch ein, zwei Mal im Monat und nicht mehr regelhaft jeden Tag. Und das tut mir natürlich so ein bisschen leid, weil ich habe das schon gerne gemacht und ich auch immer denke, ich habe schon immer gut versucht, auf die Patienten aufzupassen. Und habe da, aber gut, wir hoffen, dass guter weiblicher Nachwuchs nachkommt.
Ja, vielleicht ist ja auch diese Podcast-Folge eine Motivation, weil wir es so spannend gestalten. Aber ich finde, wie sehr dir deine Patientinnen, und da gendere ich jetzt mal nicht, weil es sind ja Frauenbeispiele im Buch, wie die dir am Herzen liegen, das finde ich, liest man auch sehr gut in deinem Buch, weil du ein paar ganz konkrete Beispiele einfach auch hast, die auch sehr ans Herz gehen, finde ich, also
Ja,
emotional.
bei dem einen kann ich schon wieder anfangen zu weinen. Und bei dem einen, den ich da drin geschrieben habe, damit so der wirklich schrecklichste ist, da habe ich beim Schreiben wirklich, sind mir die ganze Zeit die Tränen runtergelaufen, weil ich das bis heute manchmal auch immer nicht so verstehe. Ich weiß, man darf als Arzt, muss man eine Distanz behalten, aber es klappt halt irgendwie nicht immer. Und gerade wenn so Patienten gleich alt sind und wenn die, manchmal ist es halt so, ne, dass man irgendwie einfach so eine, sich mit denen einfach auch so identifizieren kann, so ein bisschen und den Leidensweg nachvollziehen kann. Und da ist so viel schiefgelaufen, dass ich das bis heute wirklich, würde ich sagen, dieser eine Frau ist wirklich dieses Buch besonders gewidmet, weil ich will nicht, dass es nochmal passiert einfach. Ne? Es tut mir wirklich total leid und es gibt einfach so eine Handvoll Fälle, die einem irgendwie tatsächlich auch nach Jahren noch ans Herz gehen.
Und ein paar davon sind in dem Buch als konkrete
Genau.
Beispiele, um nochmal genau auch nachzuvollziehen, wo eigentlich auch die große Ungerechtigkeit ist. Du hast gesagt, deine Kollegen fanden, ja, die Frauen sind ja das schwächere Geschlecht. Naja, also wir sind Frauen, wir wissen, dass es eigentlich nicht so ist. Unser Herz schlägt 100.000 Mal am Tag. Und Frauenherzen sind auch ein bisschen kleiner als Männerherzen, weil wir körperlich auch kleiner sind. Aber wir schaffen es trotzdem ja zum Beispiel in der Schwangerschaft für zwei zu schlagen und das ganze Blut, das Extrablut durch unseren Körper zu schicken. Aber es gibt ein paar Risikofaktoren, die uns vor allem betreffen. Und ich fand es sehr interessant zu lesen, wie vielschichtig das ist. Bei Männern hat man das Gefühl, das wären vielleicht ein paar weniger Punkte und es wäre vielleicht ein bisschen weniger komplex. Aber jetzt
Ja.
sind wir nun mal Frauen, die in Zyklen leben, die nicht ihr ganzes Leben mit dem gleichen Hormonspiegel leben, die sich mehrmals verändern, die durch Metamorphosen gehen in ihrem Leben. Und jetzt kommt der absolute große Witz, die auch mehr psychischen Stress, also ich meine, all dieses Mental Load, worüber wir alles hier schon gesprochen haben, auch das bedroht Frauenherzen. Also psychischer Stress, falsche Ernährung, fehlende Bewegung, das sind die großen Faktoren, aber du hast Big Five zusammengefasst, die man möglichst umschiffen sollte. Und was ich dabei total krass fand, war, das war mir wirklich nicht bewusst, dass das Risiko, an einer Herzerkrankung zu sterben, viel höher ist als an Brustkrebs. Es ist zehnmal so hoch, die Wahrscheinlichkeit, dass man an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung stirbt als Frau, als an Brustkrebs.
Ja, das ist immer noch eine falsche Wahrnehmung in der Gesellschaft. Alle haben Angst vor Brustkrebs und vor Gebärmutterhalskrebs zum Beispiel. Aber Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind Todesursache Nummer eins. Und Brustkrebs, also es sterben jedes Jahr viel mehr Frauen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen als an allen Krebsarten zusammen. Ja, und Brustkrebs ist natürlich eine Erkrankung, vor der ich auch Angst habe, ist ganz klar, ne? Aber die ist zum Glück heute ziemlich gut heilbar. Und was viele auch nicht wissen, dass wenn man den Brustkrebs überstanden hat, überlebt hat, man ist geheilt quasi, ist die Wahrscheinlichkeit nach 5 Jahren irgendwas am Herz-Kreislauf-System zu haben von der Brustkrebstherapie und so weiter, ist deutlich höher als ein Rezidiv vom Brustkrebs zu bekommen. Ja? Und deshalb, da müssen wir immer so ein bisschen, wirklich nochmal ein bisschen besser sensibilisieren, dass man einfach das auf dem Schirm hat als Frau, dass Herz auch uns was angeht und dass natürlich wir in jüngeren Jahren mehr Sorgen und Gedanken an Brustkrebs quasi opfern. Das ist auch gut so, aber dann treffen uns doch eher die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die uns dann später umbringen. Und die kann man eben genauso früh gut verhindern. Das Gute ist zum Beispiel auch, Brustkrebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben viele gemeinsame Risikofaktoren, ne? Übergewicht, mangelnde Bewegung und so weiter. All das hat auch negativen Einfluss auf die Entstehung von Brustkrebs, aber auch von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Deshalb sage ich immer, wenn man herzgesund lebt, tut man auch was dafür, dass man keinen Brustkrebs letztendlich bekommt. Sei denn, man ist natürlich jetzt genetisch da irgendwie vorbelastet. Dann ist natürlich schwierig, aber die klassischen Risiken für die Herz-Kreislauf-Erkrankung sind oft auch Risiken für Krebserkrankungen.
Ja gut, jetzt sagt vielleicht mancher, an irgendwas stirbt man eben am Ende,
Genau, so ist
aber
immer die Wahrnehmung, ja, dass
ja.
quasi Herz-Kreislauf-Erkrankung, das ist so das Altersschicksal, ne? Die war halt alt, die hat einen Herzinfarkt bekommen, bumm, fertig. Aber das ist eben halt nicht so. Und ich sage immer, ein Drittel aller Herzinfarkte bei Frauen geschehen vor dem 60. Lebensjahr. Und ich finde, da sind wir eigentlich noch relativ jung, ja. Und bei den Männern sind sogar die Hälfte aller Herzinfarkte entstehen vor dem 60. Lebensjahr. Also, ich meine, das ist nicht nur eine Erkrankung von Oma und Opa, sondern es kann halt auch doch Jüngere treffen.
Vor allem, ich habe auch ein paar ältere Freundinnen. Wenn man dann sieht, eine Herzerkrankung, das ist ja nicht auch nur was Fatales, also Lebensendendes, sondern es ist ja auch eine Erkrankung, die einen sehr einschränkt. Also wenn man jetzt über Langlebigkeit spricht, ein großer Trend gerade, wie kann ich sehr lange sehr gesund sein? Wir werden sehr alt. Hoffentlich werden wir sehr alt, weil wir gute Vorsorgen haben, weil wir uns gut um uns kümmern, weil wir gesund leben. Und dann ist es ja aber auch das Ziel, gut alt zu werden. Also mit wenig Malesse, mit viel Beweglichkeit, mit viel Lebensqualität. Und auch da gehört ja Herzgesundheit dazu, weil wenn ich so um mich schaue, habe ich das Gefühl, alle älteren Frauen, die ich kenne, haben krasse Herzprobleme, sehr einschränkende Herzprobleme.
Genau, und das wissen wir auch durch Studien, dass Frauen zwar länger leben, aber wir leben länger in Krankheit. Also wir haben mehr von diesen Disability-Adjusted Life Years, die wir einfach nicht mehr in völliger Gesundheit leben, sondern mehr Krankheitsjahre haben. Und ein Großteil dafür oder ein Hauptgrund dafür sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Deshalb muss man halt wirklich, wie gesagt, verhindern, frühzeitig verhindern, dass man Herzerkrankungen abbekommt, weil die kosten uns viele gesunde Lebensjahre und Lebensqualität. Und wenn der Herzinfarkt halt erstmal da war, dann hat man für den Rest seines Lebens eine Diagnose. Und die bekommt man nicht mehr weg. Also dann hat man für immer auch meistens die Notwendigkeit, Medikamente zu schlucken. Man muss noch besser aufs Herz aufpassen. Es wäre ja viel besser, wenn man schon mit 30, 40 auf Cholesterinwerte und Co. schaut und aufpasst, dass der Herzinfarkt überhaupt nicht entsteht.
Ich finde vor allem interessant, was es psychisch mit einem macht. Also meine Mutter hatte gerade Herzprobleme und war im Krankenhaus. Und es ist ein bisschen, ich würde es vergleichen, wie wenn man in einem Erdbeben war. Also ich war mal in einem Erdbeben, sie hatte diese Herzgeschichte jetzt kürzlich. Man kann sich nicht mehr auf das Grundlegendste verlassen. Und das macht schon viel mit einem, mit der Gewissheit so ins Leben, ja. Also bei mir hat die Erde gewackelt, etwas, worauf man sich immer verlassen möchte und kann, ja, dass die Erde stabil ist, dass sie einen trägt. Und genauso ist es ja mit dem Herzen. Wir denken nicht viel drüber nach, aber wir gehen davon aus, es schlägt und es trägt uns durchs Leben. Und auf einmal kann ich mich dann nicht mehr, kann ich nicht mehr sicher sein. Und ich liege nachts wach und höre drauf, ob es vielleicht noch schlägt und gleichmäßig schlägt und bin beunruhigt.
Das ist eigentlich ein schöner Vergleich, ne? Dieses wirklich, die Erde wackelt und so ist es ja auch ein bisschen, wenn auf einmal mit dem Herz irgendwas nicht stimmt, dann ist ja das Grundlegende, unser Motor, da ist irgendwas, was so essentiell ist. Es ist ja kein eingewachsener Zehennagel oder keine irgendwie, sondern das ist halt wirklich das Herz. Und das ist gerade, das fällt vielen Menschen und auch nicht nur tatsächlich den Frauen, auch den Männern fällt es total schwer. Und da wird sich auch leider natürlich in der Klinik viel zu wenig Zeit zugenommen, um zu gucken, wie kommt denn der jetzt mental überhaupt damit klar, dass er eine Diagnose hat, und für immer mit einer Herzschwäche nach dem Herzinfarkt leben muss und sowas. Das sind ja wirklich einschneidende Ereignisse, die wir da jeden Tag irgendwie sehen. Wir haben zum Glück bei uns eine sehr gute psychokardiologische Abteilung. Und ich finde, das sollten viel mehr in Anspruch nehmen, diese psychokardiologische Betreuung, weil Herz und Psyche einfach unheimlich zusammenhängen. Und es entwickeln eben auch viele danach so eine Herzneurose, weil so wie irgendwas, nur ein Extraschlag da ist, kriegen die gleich wieder Angst und Panik. Ich kenne auch Frauen, die einen Defibrillator implantiert haben, weil sie mal einen plötzlichen überlebten Herztod hatten bei Kammerflimmern. Und wie furchtbar das ist, dieses Gefühl, dass man weiß, dass sowas wieder passieren kann. Ne? Da gibt es auch Frauen, da schlägt der Defi dann öfter mal an. Ne? Da merken die, das Gerät setzt jetzt gerade ein, da passiert was, mein Herz wird schneller. Das ist schon nicht einfach, ständig so ein Erdbeben in sich innen drin zu merken und zu wissen, okay, haut's mich jetzt um oder schaffe ich es stehen zu bleiben, wenn jetzt hier alles wackelt? Und das sind natürlich auch Sonderfälle, aber Das ist natürlich für das weitere Leben der Patienten extrem einschränkend und die verlieren oft jegliche Lebensqualität, weil sie sich ja überhaupt nicht mehr trauen, irgendwo hinzugehen, weil sie natürlich Angst haben, kriege ich einen Defischock, liege ich dann da auf dem Boden, muss ich reanimiert werden. Sollte irgendwie alles zu vermeiden sein, hoffentlich, weil die dann meistens nicht mehr in der Freiheit leben können. Wenn man einmal ein Erdbeben miterlebt hat, so wie du das so schön gesagt hast, verliert man halt ein Stück irgendwie Urvertrauen in die Welt, in sein Herz vielleicht auch, ne, was man vorher für völlig gottgegeben und selbstverständlich hingenommen hat.
Dein Buch startet ja vor allem damit, dass Herzen von Frauen anders sind. Du schreibst so schön, es gab eigentlich den Bikini-Approach, und zwar, dass sich die Medizin, wenn es um Frauen ging, nur auf die Bikini-Zonen konzentriert hat, also Brust und Fortpflanzungsorgane, und dass der Rest eigentlich nicht betrachtet wurde und Frauenherzen vor allem überhaupt keine Rolle gespielt hat. Weder, dass Patientinnen in der Forschung besonders beachtet wurden. Frauenherzen sind halt einfach kleiner und das ist so wie mit Crash-Test-Dummies. Das sind einfach kleine Männer. Das geht schon irgendwie. Und auch Forscherinnen gab es nicht so viele. Lange Geschichte. Kann man alles nachlesen, warum es so lange so wenig Frauen in der Forschung auch gab. Und das Interessante fand ich vor allem, und das hat mich wirklich schockiert, aber wenn man drüber nachdenkt, kommt man auch drauf, Frauen wurden stattdessen verantwortlich gemacht dafür, dass Männer Herzinfarkte bekommen, und sie sollten Kochkurse belegen, damit dann die Männer richtige Kost bekommen für ihre schwachen Herzen und damit die dann das Richtige essen. Aber wie es ihnen selber geht und wie viel Stress sie da haben, wurde jetzt nicht so betrachtet.
Nee, das ist tatsächlich gar nicht so lange her, ne? Das war in den 70er Jahren. Und da ist es wirklich auch so, dass das renommierte medizinische Fachjournale, die wirklich sehr hochrangig sind, haben das alles befeuert, diese ganze Debatte darum, dass die Frauen mitschuld sind am Herzinfarkt des Mannes, weil sie zu viel im Haushalt fordern. Es kann auch nicht sein, dass der abends nach der Arbeit einfach nur den Müll rausbringen muss. Das ist natürlich alles viel zu viel für so einen Mann. Und dann sind sie schuld und müssen so ein bisschen büßen dafür, dass er einen Herzinfarkt hatte und müssen sich dann um ihn kümmern. Und dass Frauen aber auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Herzerkrankungen bekommen, da ist man anscheinend irgendwie erst später drauf gekommen. Ich weiß nicht, wie das war damals, ob die dann immer gesagt haben, wenn die Herzbeschwerden hatten, dies ist Psycho oder da habe ich jetzt nichts zu gefunden bei meiner Buchrecherche. Aber es gab dann, wie gesagt, so tatsächlich erst so in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahren, so einen großen Aufschwung der Frauenherzen, dass die doch anders, also der Frauenherzgesundheit, einer großen Frauenherzforscherin auch, die ein Buch auch drüber geschrieben hat und so ein bisschen die Pionierin war und dann auch festgelegt wurde, dass jetzt mal Frauen besser erforscht werden müssen, weil man da eigentlich gar nicht so viel drüber weiß.
Es ist schon krass. Lass uns mal diese Big Five anschauen, die du im Buch auch betrachtest. Erster Faktor, du hast es schon gesagt, ist das Übergewicht. Und jetzt sind wir Frauen natürlich da. Es ist ein schwieriges Thema, ja. Also Gewicht, Body Positivity, wo stehen wir da? Ich habe was Interessantes gefunden bei dir, und zwar, dass es ja nicht mehr nur den BMI gibt, sondern auch den Body Roundness Index, den man anders bemisst, richtig?
Genau, es gibt ja diesen, also zum einen, am genauesten ist natürlich eine bioelektrische Impedanzmessung, wo man die Körperzusammensetzung misst und guckt, wie ist der Fettanteil, wie ist der Muskelanteil, Wasseranteil und so weiter. Das ist die genaueste Form der Bestimmung. Und ansonsten messen wir auch noch gerne die Hip-Waist-Ratio, also den Bauchumfang mit dem Zentimetermaß, aber auch da kriege ich oft dann Aufschreie, wenn ich das höre, weil es dann heißt, was, nur 80 Zentimeter, da muss man ja total dünn sein. Und dann, das hat ja, erreicht ja kaum jemand, aber tatsächlich ist es halt so, weil gerade bei Frauen in diesem Bauchbereich, der ist halt wichtig, weil sich da das Fett ansammelt, was uns krank macht. Und ich bin so ein bisschen zwiegespalten mit diesem. Mit allen Extremen bin ich immer natürlich im Zwiespalt. Also ich finde Body Positivity an sich toll, dass wir alle nicht aussehen wie jetzt irgendwelche Fitness-Influencerinnen auf Insta. Das finde ich auch total super. Ich finde es nur schwierig tatsächlich, wenn massives Übergewicht verharmlost wird, weil es wirklich nicht gesund ist. Das kann vielleicht noch eine 25-Jährige kompensieren. Aber ich schwöre dir, mit 55 kann die das nicht mehr kompensieren. Und das sind die ganzen Frauen, da sind wir nämlich super prädisponiert dann für, die kriegen Bluthochdruck, die kriegen so eine besondere Form der Herzschwäche, die damit einhergeht, die kriegen Vorhofflimmern und so weiter. Deshalb finde ich das persönlich gar nicht lustig, wenn auf Social Media dann wirklich das deutliche Übergewicht mit dem BMI über 30 als, hey, wir sind halt anders und es ist schön. Nein. Es ist wirklich nicht schön, weil es macht auf Dauer krank. Und das mache ich mich vielleicht nicht beliebt mit, aber es ist nicht gesund und es ist kein gutes Vorbild. Es ist genauso wenig ein gutes Vorbild, wenn uns schwer essgestörte Damen irgendwie auch, wie wir da sagen, mit einem BMI von 18 oder 17 und sagen, wir dürfen jetzt nur noch dreimal am Tag irgendwie drei Löffel Haferflocken essen, weil wir wissen auch, dass das deutliche Untergewicht oder auch die zum Beispiel so eine schwere Essstörung geht tatsächlich auch mit einem erhöhten Risiko für Atherosklerose und so weiter einher, weil dann hormonelle Umschwünge sind, Östrogenmangel kommt, der auch nicht gut fürs Herz ist. Ja? Deshalb sage ich immer, Extreme mag ich nicht. Alles, was dazwischen ist, wenn man jetzt ein BMI von 25 hat, aber trotzdem sportlich ist, dann ist das was anderes. Aber ich rede wirklich darum, weil es manchmal gerade so, finde ich, auf den sozialen Medien propagiert wird, ja komm, das ist doch toll, dass jetzt jeder hat seine Form. Ja, aber ab einem gewissen Gewicht und Body Mass Index wird es einfach ungesund.
Aber am gefährlichsten ist doch, wenn ich das richtig verstanden habe, das tiefliegende Fett. Also nicht im Zweifel der kleine Muffin-Top, den man da irgendwie mit sich rumträgt, sondern eigentlich ist es das Fett, das nicht obendrauf ist und wabbelt, sondern eigentlich ist es das Fett, was unter den, in den Organen, zwischen den Organen ist,
Genau,
richtig?
dieses viszerale Fett, das sammelt sich da, aber generell auch so im gesamten Bauchbereich, das Fett, ne? Also die Männer, die haben das ja schon früher, die Wampe quasi, ne? Die ist schon auch das Unterhautfettgewebe, ist auch nicht gesund, aber am ungesundesten ist wirklich das, was so, das viszerale Bauchfett, was so zwischen den Organen sich anlagert, weil das einfach so eine Produktionsstätte von vielen proentzündlichen Stoffen ist, so eine Hexenküche letztendlich für lauter Substanzen, die unser Herz-Kreislauf-System gar nicht mag und alles fördert, was schlecht ist fürs Herz, nämlich Bluthochdruck, Einlagerungen in die Herzgefäße und so weiter.
Alles klar. Ich habe mich natürlich gleich ertappt gefühlt, obwohl ich nicht hoch übergewichtig bin, aber man denkt dann sofort als Frau, oh Gott, vielleicht habe ich zu viel. Also es geht darum, normalgewichtig zu sein. Das
Ja, und
ist
jeder hat
auch
auch
eine
seine
Größe
Form.
40. Das kann eine
Nee.
Größe 40, 42 sein, aber nicht extrem eben. Wir sprechen über Extreme.
Richtig, wir sprechen hier wirklich über Extreme. Und was ich auch mal dazu sagen will, es ist sogar, also wirklich so ein bisschen Übergewicht schützt uns sogar tatsächlich im Alter, ja, weil diese ganz frailen alten Ladies, die nur noch kachektisch sind und keine Muskelmasse mehr haben, da ist auch nicht so gut später im Alter tatsächlich. Wir wissen, dass so ein Ticken Übergewicht ist gar nicht so schlecht, ja, weil wenn, dann hat man auch gar keine Reserven mehr, ja. Also dieses ganz Spindeldürre später ist auch nicht gut. Dann lieber ein, zwei Kilo zu viel, aber wie gesagt, bitte keine 20 Kilo zu viel haben auf Dauer. Und immer wichtig halt natürlich auch, wie mit dem Körper umgegangen wird. Wenn der trotz Übergewicht mit guten Sachen gefüttert wird und wenn der regelmäßig bewegt wird, ist das super, ja? Dann ist es auch besser, als total dürr zu sein und gar keine Muskelmasse zu haben. Ne? Da kommt es schon auch so ein bisschen drauf an, auf unsere. Und jeder hat ja auch so eine individuelle Körperform letztendlich, ne? Dass man da nicht versucht, gegen anzukämpfen, weil einfach wir von der Physiognomie einfach ein bisschen unterschiedlich alle geboren werden. Und dass man das, finde ich, ist Body Positivity, dass man das akzeptiert. Ich war schon immer ein sportlicher, athletischer Typ. Wenn ich schon eine Kettlebell angucke, habe ich gefühlt schon Muskel. Also, dass andere Frauen denken, ist ja toll, aber mir ist es dann fast sogar schon zu viel. Ne? Das ist immer, jeder ist anders. Und das finde ich halt irgendwie ganz wichtig. Also, dass man sich selber so akzeptiert, wie man ist, aber dass man auch akzeptiert, dass für einen selber 20 Kilo zu viel nicht gut sind.
Also im Prinzip auch da, denk mehr an Muskeln und an Kraft. Ich zum Beispiel jetzt jenseits der 40, für mich ist Kraft wirklich ein Aspekt. Ich habe ja spät auch noch mal Kinder bekommen. Ich habe wirklich das Gefühl, ich brauche Kraft. Ich brauche den Sport, damit ich die Kraft und die Energie habe. Also wir sprechen hier von, ich hebe das Zweijährige auf und gehe dabei in die Kniebeuge so, ne? Also ich brauche diese Kraft einfach und die tut mir gut und kräftig und bewegt und gesund ernährt. Das sind die Schlüssel.
Genau, strong ist das neue Skinny, ne? Also es ist viel besser oder Muskeln sind die neuen Brüste. Ja, sagt ich, das ist viel wichtiger, dass man eine gesunde Muskelmasse hat, als jetzt eine super schöne Oberweite. Es ist natürlich auch schön, weil sie jetzt irgendwie Gott gegeben hat. Finde ich toll. Aber es ist viel wichtiger, dass wir irgendwie Muskeln haben. Die müssen auch nicht schön aussehen. Aber man muss sich, ich finde, wenn man regelmäßig Krafttraining macht, passiert auch was mit dem Kopf, wenn man weiß, wie stark man ist. Und wie, also ich sehe das, meine Kinder sind jetzt schon ein bisschen größer, die muss ich nicht mehr so viel rumtragen, aber gelegentlich auch nochmal, und wenn ich dann mit so einem 30-Kilo-Päckchen auf dem Arm die Treppe hochlaufe und denke, das geht aber total easy, denke ich mir, ist ja eigentlich gut, dass das so gut geht, ne? Oder eine Wasserkiste hochheben und in den Kofferraum tun, total easy geht, ohne dass ich mir jetzt einen Wirbel blockiere, raushänke oder so weiter. Das ist so wichtig für unsere spätere Gesundheit einfach auch, dass wir einfach dieses Gefühl auch haben, ja, wir sind stark und wir können schwere Last tragen. Denn das ist ja auch so was bildlich gesprochen ist, ne? Das finde ich, kann man auch, fühlt man sich gleich stärker und geht vielleicht mit einer ganz anderen, ja, einem anderen Mindset durch die Welt.
Ja, ich reite da drauf so rum, weil ich das Kapitel um Sport und Bewegung fand ich besonders spannend. Da hast du auch noch mal ein paar echt coole Fakten drin, was Bewegung und Sport macht und was für Stoffe da überhaupt ausgeschüttet werden und dass da eigentlich auch noch Forschungsbedarf ist, um das alles zu aufzuarbeiten, dass Bewegung und Sport für uns so viel bedeutet, psychisch, körperlich, Entzündungswerte, Hormone, alles wird dadurch beeinflusst.
Genau, und gerade das Krafttraining, das habe ich ja auch in dem Buch drin stehen, diese eine Studie, die letztes Jahr ziemlich groß auch überall in allen Zeitungen eigentlich, glaube ich, drin war, nee, 2023 war das, wo rauskam, dass tatsächlich Frauen, die 2 bis 3 Mal pro Woche Krafttraining machen, ihre Herz-Kreislauf-Sterblichkeit um fast 50% senken. Mit diesem Aufwand von 2 bis 3 Mal pro Woche, die Minutenanzahl war da gar nicht angegeben in der Studie, weil die mussten in dem Fragebogen nur angeben, ja, ich mache Kraftsport, ja oder nein, oder ich mache Krafttraining. Und das waren, glaube ich, knapp 300.000 Frauen. Es waren insgesamt eh nur 12 oder 13% Frauen, die das überhaupt gemacht haben. Die Männer hatten den Effekt eben nicht mit diesem Krafttraining 2 bis 3 Mal pro Woche. Natürlich haben die auch ihre Gesamtsterblichkeit gesenkt, aber nur um 20%. Und ich war jetzt gerade wieder auf einem großen wissenschaftlichen Kongress von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, wo wir extrem viel diskutiert haben. Warum ist es denn so, dass die Frauen so viel mehr von Krafttraining profitieren? Keiner weiß es so genau tatsächlich, weil es bisher noch nicht so gut erforscht ist, warum profitieren denn die Frauen so gut davon? Vermutlich ist es, weil wir weniger diese Typ 2, diese schnellen Muskelfasern haben von Natur aus. Männer haben mehr diese schnell zuckenden Muskelfasern und die sind eben super gerade im Alter, weil die machen den Zuckerstoffwechsel mit, die verstoffwechseln uns den Zucker, die schleusen quasi den Zucker aus der Blutbahn raus, verarbeiten ihn. Mehr Muskelmasse haben, haben wir quasi weniger Zucker im Blut, setzen den besser um, das Risiko für Diabetes sinkt, und wir können super gut die Risikofaktoren auch für Herz-Kreislauf-Erkrankungen adressieren durch das Krafttraining. Aber da standen auch, es war ein ganzer Saal voller Leute und dann hieß es, ja, warum ist es denn so? Und dann dachte ich, ja, spannend eigentlich, ne? Warum wissen wir das denn nicht? Müssen wir vielleicht mal genauer nachgucken, warum das jetzt wirklich so ist, weil das so frappierend ist, ne? Und wenn man 6 bis 7 Mal pro Woche joggt als Frau, hat das nicht den gleichen Benefit auf die Herz-Kreislauf-Sterblichkeit, ne? Das hat irgendwie nur eine 10%ige Senkung, weil das schon wieder fast so viel Ausdauertraining ist. Aber dieses Krafttraining ist wirklich die Datenlage extrem gut, wenn wir das machen. Und deshalb können wir auch nur jede Hörerin hier motivieren, 2 Mal pro Woche Krafttraining zu machen. Spätestens ab 50 sollte man damit wirklich loslegen, gerne noch früher.
Liebe Grüße gehen jetzt raus an meine Trainerin, die mir das jedes Mal sagt.
Ja.
Gruß Chrissy, bis morgen, bis
Ja.
später. Zweites großes Risiko ist Bluthochdruck. Und ich kenne also keine ältere Frau, die irgendwie keinen Bluthochdruck hat, ehrlich gesagt. Du schreibst auch, jede zweite Frau über 60 leidet darunter. Das ist eine Postmeno-Erkrankung bei uns.
Ja, und da sind wir meiner Meinung nach auch noch nicht so wirklich. Da wissen wir auch noch nicht so viel, weil ich bin zum Beispiel der Meinung, vielleicht müssen wir für Frauen andere Referenzwerte haben als für Männer, weil wenn man sich den Verlauf des Blutdrucks über die Lebensspanne bei Frauen anschaut, dann ist es ja so, dass Frauen oft im jüngeren Alter, sagen wir mal mit 20, unter niedrigem Blutdruck leiden, in Anführungsstrichen, ne? Oh, der ist immer ganz niedrig, der ist nur 100 zu 80. So. Dann wissen wir tatsächlich, bei den Frauen steigt ab der dritten Lebensdekade, so mit 30, 35, steigt kontinuierlich der Blutdruck an. Und dieser Anstieg über die Lebensspanne ist viel steiler als bei den Männern. Männer haben schon irgendwie nach der Pubertät, also bis zur Pubertät sind Mädchen und Frauen relativ gleich vom Blutdruck. Dann kommt die Pubertät, die Mädchen gehen dann so mit ihren systolischen Blutdruckwerten, also der obere Blutdruckwert ist dann so bei 100, 110 und bei den Jungs, die gehen eigentlich gleich so auf 120, 130 rauf. Und das halten die so eigentlich das gesamte Leben. Also nicht, der Anstieg ist einfach nicht so groß. Und bei uns ist das so, wir kommen dann von den 100 mit 20, haben dann aber mit 50 einen Druck von 130, der ja an sich nach den Kriterien für Bluthoch, wobei jetzt inzwischen schon nach den neuen Leitlinien ist schon Blutdruck von 130 zu 80 ein Elevated, also ein erhöhter Blutdruck. Ab 140 sprechen wir von Bluthochdruck. Und dann ist aber ja das noch so die Grenze, wo viele sagen, naja, ist doch 130 zu 80, ist ja eigentlich noch ein guter Blutdruck und ist noch nicht schlimm. Aber wenn man sich überlegt, dass der um 30 Millimeter Hg angestiegen ist und dass das Gefäßsystem, was vorher halt nur einen Druck von 100 gewohnt war, 30 Millimeter Hg Druck mehr aushalten muss, was viel ist, dann kann man sich schon überlegen, na, vielleicht macht das ja doch schon Schäden, wenn vorher das Niederdruck, das einfach nicht so den hohen Druck gewohnt war. Und wir wissen einfach, je niedriger der Blutdruck, desto niedriger das Herz-Kreislauf-Risiko, weil einfach der Druck die Gefäße schädigt, Einlagerung fördert und so weiter. Deshalb bin ich total der Fan davon, eher frühzeitig so ein bisschen anzufangen, den Blutdruck zu adressieren mit Lifestyle, mit Medikamenten. Und damit man eben auch später diese ganzen Folgeerkrankungen, die auf den Bluthochdruck nachher draufkommen, wie die Herzschwäche mit erhaltener Pumpfunktion, das Vorhofflimmern, dass man das alles vielleicht verhindern könnte, wenn wir frühzeitig anfangen würden, den Blutdruck abzusenken und wirklich niedrig zu halten und nicht zu sagen, naja, 140 ist ja gerade noch okay, aber wenn man überlegt, naja, der war ja aber vor 20 Jahren 40 Millimeter Hg niedriger, was sagt denn dein Gefäß irgendwie dazu, ne? Das ist, wissen wir nicht so genau, aber darüber diskutieren wir sehr viel in Fachgesellschaften tatsächlich aktuell, ob es
Vor allem
vielleicht da Referenzwerte gibt.
das Interessante ist ja da wieder, es gibt einen Blutdruckwert, das ist der richtige für alle. 120 zu 80. So, jetzt haben aber alle jungen Frauen haben niedrigeren Blutdruck. Vielleicht ist das der normale Blutdruck für Frauen.
Für Frauen, genau. Und
Darüber
dann
hat aber noch niemand irgendwie, also vielleicht gibt es einfach zwei unterschiedliche Werte. Vielleicht haben wir nicht einfach nur kleinere Körper, sondern einen anderen Basiswert. Für eine Frau haben Sie einen ganz normalen Blutdruck, 100 zu 80. Toll.
ja, das ist, deshalb wird auch oft dieser niedrige Blutdruck als Krankheit wahrgenommen. Ich sage immer, das Beste, was dir passieren kann, solange du nicht umfällst und dir schwindelig wird. Toll, super, für dein Herz-Kreislauf-System super gut, wenn der nur um die 100 ist. Wenn er so bleibt, bis du 80 wirst, super. Also natürlich, je älter die werden, desto schwieriger haben die natürlich dann das Problem, die Organe zu durchbluten. Da brauchst du ein bisschen Druck. Aber an sich, dass wir auch mal davon wegkommen, dass niedriger Blutdruck was Schlechtes ist total super. Ich sage mal, ja, feiern Sie, das ist total toll. Es sei denn natürlich, Sie fühlen sich jetzt schlecht, aber ansonsten ganz großartig, dass dein Blutdruck so niedrig ist, finde ich toll.
Aber du sagst auch, Blutdruck messen kann Leben retten. Wenn man bei 276 Menschen Blutdruck misst, kann man fünf, nein, dann kann man, nee, Moment. Wenn man Blutdruck
Regelmäßig 5
misst,
Jahren.
Moment. Also man kann auf jeden Fall, wenn man Blutdruck misst, wahnsinnig viele Todesfälle verhindern, wenn man unglaublich viel daran erkennen kann. Viel mehr, als wenn man Mammografien macht. Also die prozentuale Ratio ist auch da wieder ganz anders.
Genau, ich
Und
möchte dich.
deshalb geht Blutdruck messen. Geht doch mal wieder Blutdruck messen. Wir Frauen machen das höchstens einmal im Jahr, denke ich. Wir gehen zur Vorsorgeuntersuchung in der gynäkologischen Praxis. Da wird vielleicht mal Blutdruck gemessen. Aber ansonsten machen wir das nicht. Man kann in der Apotheke gehen und sich den Blutdruck messen lassen
Ja,
und
man kann
einfach mal
sich auch einfach
gucken.
zum Geburtstag ein Blutdruckmessgerät schenken lassen. Das ist total sexy, ja?
Oh.
Also wenn dir jemand wirklich am Herzen liegt, dann schenke doch einfach mal Blutdruckmessgerät ein gutes, ja? Also, ich weiß, aber tatsächlich ist ein Blutdruckmessgerät echt eine gute Investition. Und einfach um mal auch zu gucken, also ich habe auch ein Blutdruckmessgerät natürlich zu Hause. Ich messe jetzt auch nicht jeden Tag, aber ich messe, ja, ich würde sagen, 2, 3 Mal im Monat messe ich einfach mal, auch gerade wenn ich mal so Kopfschmerzen habe, interessiert mich immer, habe ich jetzt vielleicht doch einen zu hohen Blutdruck? Ist es vielleicht das, was es ist? Oder wenn mir schwindelig ist, ist es vielleicht zu niedrig? Deshalb, ich messe schon ab und zu mal und ich finde, es sollte in jedem Haushalt ein Blutdruckmessgerät sein. Da habe ich ein Buch auch geschrieben, wo man gute, wenn sich jetzt schon jemand fragt, gerade der zuhört, wo finde ich denn ein gutes Gerät? Es gibt da eine Liste bei der Deutschen Hochdruckliga online, kann man googeln. Die haben die, es sollte eine elektronische Oberarmmanschette sein. Die sind oft ein bisschen valider von den Werten als diese Unterarm-Messgeräte. Und da gibt es, wie gesagt, eine vertrauenswürdige, gute Liste von der Deutschen Hochdruckliga, die das ganz völlig industrieunabhängig quasi bewertet haben. Verschiedene Hersteller sind da auf der Liste dabei. Da kann man nachschauen, was das geeignete Gerät ist.
Ich möchte bitte kein Blutdruckmessgerät zum Geburtstag bekommen, aber ich
Und
freue
einen
mich.
Staubsauger, gell? Ja.
Ja, oder ein Rührgerät oder sowas. Nein, danke. Keine Pfannen. Es fühlt sich ähnlich an, ich sag's dir ehrlich. Aber so grundsätzlich, das kommt auf die Liste. Es kommt auf die Liste, versprochen, der Dinge, die wir brauchen in unserem
Haushalt,
Haushalt.
ja.
Kommen wir zum nächsten Punkt. Erhöhte Cholesterinwerte. Wir sind jetzt bei Risiko Nummer 3. Bei erhöhten Cholesterinwerten denke ich immer so an so Männer, die zu viele Spiegeleier zum Frühstück essen oder zu viel Steak. Aber dass das jetzt was mit mir zu tun hätte, habe ich bis jetzt eigentlich nicht so gedacht.
Ja, da gibt es auch wieder natürlich bei Frauen Unterschiede, in welcher Lebensphase man Cholesterinwerte bestimmt. Wir wissen ja auch, dass Cholesterin an sich nicht schädlich ist, aber es gibt halt ein Cholesterin, das sogenannte LDL-Cholesterin. Das ist das, was, wenn es zu viel hat, Ablagerungen macht an den Gefäßen. Und die Ablagerungen sind ja letztendlich der Grund für Herzinfarkte und für Schlaganfälle, wenn sie an den Halsschlagadern sind. Und deshalb sollten wir auch alle unsere Cholesterinwerte kennen und unser LDL-Cholesterin. Wenn das normwertig ist, müssen wir uns auch keine großen weiteren Gedanken machen. Wir müssen uns aber Gedanken machen, wenn das deutlich erhöht ist. Zum Beispiel über 180 Milligramm pro Deziliter ist sowas, wo wir anfangen, so ein bisschen größere Augen zu bekommen und zu überlegen, oha, warum ist das denn so? Und weil du gesagt hast, du assoziierst das sofort mit Spiegeleiern essen. Wir wissen, dass wir dieses Cholesterin, gerade das LDL-Cholesterin, sehr wenig durch Nahrung beeinflussen können, weil unsere Leber produziert 2 Drittel des Cholesterinbedarfs einfach selbst. Völlig egal, was wir essen und trinken, die produziert es. Die schlaue Leber produziert mehr, wenn sie zu wenig mit der Nahrung aufgenommen hat. Und die nicht so schlaue Leber, die produziert aber dann auch mehr, auch wenn wir mehr aufgenommen haben. Also es gibt manchmal so Fehlregulationen tatsächlich in der Leber, da können wir aber nicht viel für. Das ist so ein bisschen eine genetische Veranlagung. Und wir wissen, dass bei den Frauen nach der Menopause tatsächlich dieses LDL-Cholesterin nochmal um bis zu 30% ansteigt. Das heißt, wenn jetzt mit 40 mein LDL-Cholesterin bei 100 Milligramm pro Deziliter war, ist das super, aber es kann halt tatsächlich sein, dass es nach der Menopause, so mit Mitte 50, tatsächlich dann bei 140, 150 Milligramm pro Deziliter liegt, ohne dass ich irgendwas anders mache an meiner Ernährung und so weiter, sondern weil wir einfach durch den Östrogenmangel, kann man das Cholesterin schlechter wird das schlechter in die Leberzelle aufgenommen und dadurch kursiert einfach mehr im Blut herum. Und deshalb ist es ganz wichtig, für alle Frauen auch nach der Menopause das Cholesterin bestimmen zu lassen. Und wenn es halt erhöht ist, eventuell auch, je nach anderen Risiken, die noch vorliegen, das abzusenken, weil man eben weiß, pro 40 Milligramm pro Deziliter Senkung des LDL-Cholesterins reduziert man sein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen um ungefähr 20%. Also da passiert was, wenn wir das absenken. Ähnlich wie beim Blutdruck, wenn wir da auch 10 Millimeter Hg unseren Blutdruck senken, im Schnitt senken wir auch unser Risiko für Herzinfarkte, Schlaganfälle um knapp 20%. Also das übersetzt sich tatsächlich immer eine Senkung von einer Erkrankungswahrscheinlichkeit. Und Cholesterin haben eben ganz viele Frauen überhaupt nicht auf dem Schirm. Weil das tut ja auch nicht weh, auch wenn das zu viel im Blut ist, merken wir das ja nicht. Das drückt ja nicht. Das tut nicht weh, bis es halt irgendeine Erkrankung verursacht. Und meistens sind das dann Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die es verursacht. Und dann wird festgestellt, oha, sie hatten ja ein total hohes Cholesterin. Das ist zwar nie bestimmt worden. Und es gibt eine Stoffwechselerkrankung. Die häufigste angeborene Fettstoffwechselerkrankung ist die sogenannte familiäre Hypercholesterinämie. Die tritt tatsächlich bei jedem 250. Menschen, der hat diese angeborene Fettstoffwechselerkrankung. Das heißt, wenn man selber in der Familie Vater, Mutter hatte, die irgendwie mit 40 schon oder 50 einen Herzinfarkt hatten, also sehr früh, da wird oft dann schon direkt gescreent in der Familie, gibt es da erhöhte Cholesterinwerte, dann werden alle mitgetestet. Und im Rahmen von großen Projekten wird jetzt tatsächlich gerade auch schon bei Kindern nach dieser familiären Hypercholesterinämie im Alter von 9 bis 10 Jahren gescreent durch so einen Tropfen Blut aus der Fingerbeere, also nur ein kleiner Pieks, dem wird kein Blut abgenommen. Aber da wird geschaut, ob man da tatsächlich erkrankte Kinder rausfischen kann und die werden tatsächlich frühzeitig behandelt, weil das sind oft die Menschen, die wir mit oft sogar schon 25, 30 in der Klinik sehen mit einem Herzinfarkt und denken, wie im Himmel bitte mit so jungem Alter. Aber das ist tatsächlich das hohe Cholesterin, wenn das so krass hoch ist. Sie haben auch Werte von 250, 300, wirklich hoch. dann erkranken die deutlich früher an den ganzen Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Das ist krass. Also Leute, Cholesterin checken lassen, vor allem rund um die Menopause, nach der Menopause noch mal ein richtiges Augenmerk drauf.
Genau, und ein Wert liegt mir da noch ganz am Herzen, steht auch in dem Buch drin, das Lipoprotein klein a. Das ist auch ein sehr gefäßschädigender Cholesterinpartikel. Und den lohnt es sich einmal im Leben zu bestimmen oder da wird empfohlen, dass der einmal im Jahr bestimmt wird, weil auch der, das ist genetisch vorgegeben, den können wir überhaupt nicht beeinflussen und da hat jeder vierte Mensch schon erhöhte Werte. Und diese erhöhten Werte gehen wieder mit dem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen einher. Also das heißt, wenn wir hatten tatsächlich neulich mal einen 22-jährigen Patienten mit einem Herzinfarkt und der sah aber sportlich aus, also jetzt nicht so wie ein, ne, kein Opi, der mit dem Herzinfarkt kam. Und der hatte ein riesig hohes Lipoprotein, klein a, ein sehr hohes LDL-Cholesterin, das hat halt keiner gemessen. Und das war der Grund, dass er so früh einen Herzinfarkt bekommen hat. Und deshalb ist es sinnvoll zu screenen und zu gucken, dieses Lipoprotein, klein a, bitte alle einmal im Leben bestimmen. Wenn sich die Hausärzte wehren, kann man das auch sagen, dass man das selber bezahlt, kostet 12 € ungefähr die Bestimmung. Ist aber wirklich wichtig für die Prognose tatsächlich. Somit, ich finde, das lohnt sich, weil man dann auch andere, jetzt heißt, kann man ja nichts gegen machen, kann man, gibt noch kein Medikament, aber im nächsten Jahr wahrscheinlich sind wir gerade, es wird gerade entwickelt oder gerade in Studien noch weiter getestet. Wenn man den Lebensstil anpasst, obwohl man diesen hohen Wert hat, senkt man sein Risiko massiv. Also die Leute, die dann hohes Lipoprotein klein a haben, die rauchen, die nur aus der Fritteuse leben, die sich nicht bewegen, wenn man denen halt sagt, hier, ernähr dich mal gesund, mach Sport, hör auf zu rauchen, dann tut man denen wirklich was total Gutes langfristig und kann eben diese Risikopatienten ein bisschen besser früher herausfischen und auch Lifestyle-Empfehlungen geben, die wirklich einen Impact haben auf das weitere Outcome von den Patienten.
Kleiner Exkurs, wenn ich weiß, dass ich dann ein Risiko habe für einen Herzinfarkt, ist das als Frau ja auch total wichtig. Also gerade Frauen erkennen ja ganz oft nicht, dass sie einen Herzinfarkt haben. Wir haben andere
Genau.
Symptome. Wir haben nicht dieses die Schmerzen im Arm und das Ziehen in der Brust. Also ich könnte sofort, also ich meine, wenn in einem Film ein Mann einen Herzinfarkt hat, ja, brauchst du gar nichts sagen. Das weiß ich sofort. Das kann ich sofort erkennen, ja. Ich erkenne sofort einen Herzinfarkt. Aber Frauenherzinfarkte kommen in Filmen nie vor. Und die sind ganz anders. Und es ist Beklemmung und es ist ein enge Gefühl und kann ein Rückenschmerz sein oder eine Übelkeit. Also ein insgesamtes Unwohlsein, würde ich sagen, dass man nicht jetzt speziell auf eine Herzerkrankung vielleicht zurückführt. Aber wenn ich jetzt weiß, ich habe bestimmte Risikofaktoren, die bei mir gerade groß sind, dann könnte ich ja wahrscheinlich auch viel besser reagieren und könnte sagen, oh Gott, ich glaube, oh je, jetzt ist soweit, das könnte ein Herzinfarkt sein, weil wenn man schnell reagiert, das kennen wir auch alle aus dem Fernsehen, wenn man ganz schnell reagiert, dann hat man auch eine bessere Chance, dass man den Herzinfarkt überlebt.
Ja, deshalb, wenn uns Regisseurinnen zuhören, können die ja vielleicht einfach mal einen Film mit einer Frau, die einen Herzinfarkt bekommt, drehen. Wir werden total, also ich berate gerne, ja, wie die dann, oder du hast es ja auch alles so toll beschrieben, wir stehen gerne mit Rat und Tat zur Seite, ja. Aber das ist nämlich genau ein ganz wichtiger Punkt. Und auch einer der Gründe, warum ja die Sterblichkeit beim Herzinfarkt der Frauen höher ist, ist ja nicht nur, wenn die in der Klinik sind, wir geben uns echt keine Mühe, die schlechter zu behandeln. Wir behandeln die schon gut, die Frauen, ja. Aber sie müssen halt erstmal an die richtige Stelle kommen. Und da ist es eben wichtig, dass man sein Risiko kennt und das irgendwie einschätzen kann. Und das ist, finde ich, total wichtig, dass man weiß, nee, ich habe keinen Bluthochdruck, ich habe das nicht, das nicht, das nicht. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass jetzt dieses Erbrechen und Übelkeit, das kann vielleicht dann doch eher vielleicht das Essen von gestern gewesen sein. Wohingegen, wenn man weiß, oh ja, ich habe da schon seit Jahren eigentlich hohe Werte, die habe ich aber nicht einstellen lassen wollen, weil ich wollte keine Medikamente schlucken. Und dann, dass man dann weiß, ja, das ist vielleicht doch eher wahrscheinlich, weil ich möchte jetzt ja nicht, dass jede Frau mit einer Übelkeit in die Notaufnahme läuft, weil sie denkt, sie hat einen Herzinfarkt. Aber das ist total wichtig, was du gesagt hast, dass eben, dass man sich selbst richtig einschätzen kann, ne? Sein eigenes Risiko so ein bisschen auf dem Schirm hat. Und das gibt ja eigentlich auch Sicherheit, finde ich. Und man weiß, ist alles gecheckt, eigentlich alles gut bei mir. Man hat nie eine hundertprozentige Garantie im Leben. Das ist natürlich, möchte ich auch betonen. Aber das ist natürlich extrem wichtig und hat man schon viel Vorarbeit geleistet, wenn man seine Risiken alle kennt.
Rauchen ist noch ein großes Risiko. Gut, das wissen wir alle. Rauchen ist schlecht. Auch Vapes übrigens. Vapes sind auch Rauchen. Das kriegen vielleicht gerade manche nicht so gut mit, aber das ist auch Rauchen. Ich habe dann einen super Tipp bei dir gelesen, und zwar, wer mit dem Rauchen aufhören möchte, auch das Gendermedizin, dann probiert es doch in der ersten Zyklushälfte anzufangen, denn da sind die Gelüste geringer und man hat eine größere Chance, dass man es vielleicht durchziehen kann. Und die Zahlen sind unglaublich. Also wenn man raucht, dann verkürzt man seine Lebenszeit oder möglicherweise statistisch durchschnittlich um 13 Jahre rauchen. Nur rauchen. Und wenn man vor dem 40. Geburtstag aufhört, die Zellen erneuern sich ja. Ich bin selber Nichtraucherin inzwischen, also trockene Raucherin sozusagen. Ich habe mich damit auseinandergesetzt. Das heißt, die Zellen erneuern sich ja. Je älter man wird, desto langsamer. Aber gerade beim Rauchen hat man wirklich die Chance, dass sich viel nochmal regeneriert. Und man eigentlich dem noch mal von der Schippe springt, wenn man aufhört.
Genau, nach 10 Jahren sagt man eigentlich, ist dein Risiko wieder so, wenn du aufgehört hast zu rauchen, wie mit einem Nichtraucher. Und das ist auch motivierend und es lohnt sich wirklich in jeder Lebensphase und mit jedem Alter aufzuhören, auch wenn Menschen mit einem Herzinfarkt in die Klinik kommen und man denen dann sagt, hört auf zu rauchen, und die sagen, naja, es bringt doch jetzt gar nichts mehr, jetzt hatte ich eh schon einen Herzinfarkt. Auch bei denen hat es einen deutlich positiven Einfluss auf ihren weiteren Krankheitsverlauf, wenn sie aufhören zu rauchen. Man verhindert tatsächlich erneute Infarkte drastisch, wenn die aufhören zu rauchen. Deshalb, auch wenn man schon eine Erkrankung hat, es lohnt sich immer, je früher, desto besser. Am besten nie anfangen.
Sehr gut. Das erzähle ich meinen Kindern immer.
Ja, mein Sohn ist tatsächlich auch, oder meine Kinder sind auch so geprimed, als wir die Praxis renoviert haben, durften sie was an die Wände schreiben, bevor wir gestrichen haben. Und dann hat mein Sohn wirklich damals mit 8 Jahren hingeschrieben, Rauchen tötet, Rauchen macht Herzinfarkt. Ich habe ihm das nicht gesagt, aber er durfte irgendwas hinschreiben. Und also ich hoffe, dass das sich positiv weiterhin auch auswirkt, auch im weiteren Leben und nicht nur jetzt eine Momentaufnahme ist, weil natürlich lebt man denen das ja auch so ein bisschen vor, aber die wissen schon ganz gut Bescheid, was Rauchen so alles macht an den Gefäßen. Da kriegen sie von mir schon mal ein paar Vorträge gehalten, ja.
Und geneigte Hörerinnen und Hörer und alles dazwischen haben mitbekommen, uns fehlt noch ein Risiko, und zwar Diabetes. Das habe ich mit Absicht an den Schluss gestellt, weil ich da besonders interessant fand, dass bei Diabetes A, es gibt oft spät erkannte Diabetes, manchmal wird sie nicht adäquat behandelt, steht auch in deinem Buch, aber was ich vor allem spannend fand, und das ist was, was uns Frauen besonders angeht, unsere Hormone und Diabetes arbeiten eng Hand in Hand sozusagen, weil Östrogen hat mit der Verarbeitung von Zucker zu tun. Das heißt, die Menopause und der Abfall von unseren Östrogenwerten hängt eng miteinander zusammen. Und dann kann ich den Zucker nicht mehr so gut umwandeln oder verarbeiten. Dann wird er in Fett verwandelt, dann schädigt er meine Gefäße. Und da wären wir bei dem großen, großen Paket Hormone. Das hat mich wirklich sehr interessiert, auch wegen meines Lebensalters gerade, aber ich fand es unglaublich interessant und allein da müsste es doch MedizinerInnen schon wie Schuppen von den Augen gefallen sein, dass das bei Frauen anders sein muss mit den Herzen, weil die ganzen Hormone so viel Einfluss haben auf alles, was mit unserer Herzgesundheit zu tun hat. Da gibt es noch so viel zu tun und so viel zu verstehen. Ich fand es unglaublich spannend in deinem Buch.
Ja, total. Beim Diabetes ist ja auch so, dass wir wissen, dass eine Frau mit Diabetes, das schädigt das Frauenherz mehr als ein Mann, der Diabetes hat. Das heißt, wenn eine Frau einen Diabetes hat, ist die Wahrscheinlichkeit für Herzinfarkt und Ablagerungen 44% höher als bei einem Mann, der einen Diabetes hat. Und deshalb sollte man bei den Frauen tatsächlich frühzeitig gucken, auch den Prädiabetes erkennen. Also es gibt ja so eine Vorstufe vom Diabetes. Wir wissen nämlich auch, dass es geht ja bei den Frauen, ist wahrscheinlich so, dass es dauert länger, bis eine Frau einen Diabetes bekommt. Sie hat länger einen Prädiabetes. Und der Prädiabetes, der schädigt tatsächlich auch schon die Gefäße, die Nerven und so weiter. Das heißt, wenn eine Frau dann wirklich die Diagnose Typ-2-Diabetes bekommt, ist sie wahrscheinlich insgesamt auch kränker und hat noch weitere Komorbiditäten, also noch weitere Risiken oft. Und das ist eben nach der Menopause dann auch oft, weil, wie gesagt, das Östrogen hilft uns, den Zucker zu verstoffwechseln. Ja, die Muskelmasse auch einen ganz wichtigen Einfluss natürlich, die dann auch weniger wird. Deshalb auch hier wieder nochmal ein Appell ans Krafttraining. Damit können wir wirklich den Diabetes super gut adressieren. Vielen Frauen, die verbessern drastisch ihre Blutzuckerwerte, wenn sie Krafttraining machen und mehr Muskelmasse aufbauen. Aber Diabetes ist tatsächlich so ein bisschen der Risikofaktor, der bei den Frauen am Herz-Kreislauf-System wirklich viele Schädigungen hervorruft und wo wir auch noch irgendwie noch mehr Forschungsbedarf brauchen und einfach auch wissen müssen, dass wir Frauen mit Prädiabetes noch früher rausfischen müssen. Und da hilft die Messung von dem HbA1c, dem Blutzucker-Langzeitwert, ganz gut, um das zu erkennen. Aber es gibt noch weitere Werte, die standardmäßig oft nicht so gemacht werden, wie der HOMA-Index. Da misst man quasi die Nüchternglucose durch den Insulinwert nach 12-stündigem Fasten. Und der ist super genau, was die Anzeigegenauigkeit von einem Prädiabetes angeht. Aber das wird auch nicht so routinemäßig gemacht. Bei Frauen ist es auch so, wir haben seltener einen erhöhten nüchtern Blutzucker. Der wird ja oft, wird der nüchtern Blutzucker bestimmt, der ist dann in Ordnung, der ist bei uns auch meist in Ordnung, aber wir haben häufiger eine gestörte Glukosetoleranz. Das heißt, wenn man uns mit Zucker belastet, steigen die Werte überdurchschnittlich stark an. Und deshalb erkennt
So wie
man
in
das.
der Schwangerschaft dieser
Genau.
Glukosetest, ne?
Genau. Und das ist ja auch so, zum Beispiel ein Schwangerschaftsdiabetes hat ja auch einen deutlichen Einfluss auf die Herzgesundheit der Frau im weiteren Verlauf, weil diese Patientinnen auch ein erhöhtes Risiko haben für ein Diabetes, also ein doppelt so hohes Risiko für ein Diabetes im weiteren Leben. Und auch diese paar Monate schlechte Zuckerstoffwechsellage tatsächlich auch einen Einfluss haben auf unsere Herzgesundheit im weiteren Verlauf. Ja.
Fingers crossed für mich, weil ich hatte
Ja, man kann das alles mit
Schwangerschaftsdiabetes.
Lebensstil super gut adressieren.
Ja, es klingt ein bisschen freudlos. Also wenn man sich das so anschaut, wenn man sich mit menopausalen oder perimenopausalen Symptomen beschäftigt, mit der Herzgesundheit, mit dem allem, dann denkt man so, okay, also am besten wäre es, ich würde die ganze Zeit Sport machen und nur ganz, ganz gesunde Sachen essen. Und noch eine Frage zum Schluss. Ich habe hier noch 1000 Punkte stehen. Ich kann es nicht glauben, wie viel ich mir hier aufgeschrieben habe, aber du bist eher pro Hormonersatztherapie, habe ich aus dem Buch rausgelesen.
Das kann man, glaube ich, so, also ich bin nicht so, dass ich sage, oh Gott, Hormonersatztherapie, weil das ist so ein bisschen die Auffassung meiner Kollegen, die alle die alte WHI-Studie im Kopf haben. Aber wir arbeiten ja inzwischen mit ganz anderen Hormonen, Darreichungsformen und ich sage, bei den richtigen Frauen zum richtigen Zeitpunkt angesetzt, bin ich absolut pro Hormonersatztherapie. Natürlich ist das kein One-Size-Fits-All, und Hormonersatztherapie ist auch nicht zugelassen als Lifestyle-Medikament zur Reduktion des kardiovaskulären Risikos, sondern eben zur Behandlung der Wechseljahrsbeschwerden. Da ist super effektiv. Und das sollte man auf jeden Fall keiner Frau vorenthalten, wenn sie eben keine Kontraindikation hat dafür, wie schon mal jetzt einen schlimmen Herzinfarkt hatte und so weiter. Deshalb bin ich sehr offen für Hormonersatztherapie, weil das meiner Meinung nach immer noch einen zu schlechten Ruf oft genießt. Also ich war neulich auf einem Kongress auch über das Thema geredet und da habe ich von zwei, drei etwas älteren Herren extrem viel Kritik bekommen, die mir alle sagen wollten, ich würde jetzt Studien falsch interpretieren, aber ich hatte jetzt schon richtige Studien rausgesucht. Also irgendwie gibt es da gerade so bei der etwas älteren Generation noch starke Vorurteile, aber wir arbeiten ja, wie gesagt, auch mit ganz anderen Dosierungen, Substanzen, sodass ich schon der Meinung bin, dass Frauen da auf jeden Fall von profitieren sollen und sich in Hände begeben sollen, zu Ärzten, die sich damit auskennen. Weil ich glaube, dass man die Lebensqualität und auch die Gesundheit sehr positiv beeinflussen kann mit einer Hormonersatztherapie. Auch wenn wir über mentale Gesundheit reden, psychische Probleme. Ich will gar nicht wissen, wie viele Frauen Psychopharmaka bekommen nach der Menopause, weil sie denken, da sie haben eine Depression. Dabei ist es dann echt einfach ein Hormonmangel, den sie haben.
Fun Fact, kriegt man auch schon in der Perimenopause als erstes angeboten.
Ja.
Alle meine Freundinnen, jede, die ich kenne, hat jetzt schon statt Hormonen haben die Psychopharmaka angeboten bekommen. Jede.
Ja, super, ne? Und dann sitzt dann, also ich, das ist doch, ist halt einfach, man kann halt auch einfach nicht auf jede Wunde einfach nur ein Pflaster draufkleben und sagen, jetzt halt zugeklebt, sondern man muss halt mal gucken, wenn die Wunde irgendwie immer wieder kommt, habe ich vielleicht irgendein Problem, warum die Wunde immer wieder kommt. Ich kann ja nicht immer nur ein Pflaster drüber kleben. Und da macht es manchmal Sinn, das ganze Problem an der Wurzel zu packen und kausal zu behandeln, nämlich eben halt mit Hormonen. Ja, und ich bin da, es gibt da Frauen, wenn die keine Hormone wollen und keine Beschwerden haben, sollen sie auch keine Hormone bitte nehmen, möchte ich gar nicht sagen, ja. Aber ich kenne mich auch einige, die sagen, man hat das Gefühl, wenn man keine Hormone nimmt, ist man total, dann ist man überhaupt nicht mehr irgendwie en vogue hier. Das ist ja, aber ich habe ja keine Wechseljahrsbeschwerden. Also so ne, weil das ja gerade, ist ja super, dass das gerade alles so eine alles gerade so eine Welle macht, finde ich total super. Aber wenn jemand sagt, du, mir geht's eigentlich gut, ich brauche eigentlich gar nichts, dann möchte ich auch keinem jetzt eine Hormonersatztherapie aufzwingen. Aber da ist es eben auch wichtig, dass wir mit dem Alter halt schauen, dass wir, wenn, früh genug anfangen und dann nicht bitte erst mit 60 anfangen oder mit 60 drüber nachdenken, sondern eher schon in den 40ern mit der Perimenopause schauen, ob man da was verbessern kann.
Darum würde ich das Buch auch allen empfehlen, die zum Beispiel Woman on Fire gelesen haben, weil wirklich nochmal viel erklärt wird, welche Hormone auf welche Herzfaktoren Einfluss haben. Ich fand es sehr, sehr interessant. Wenn ich es jetzt zusammenfasse, könnte man doch sagen, bis 40 wäre gut, wenn man nicht raucht, Sport macht, vor allem Kraftsport, gesunde Ernährung, also auf den Stoffwechsel achten. Klar kann man auch was Leckeres essen, aber es geht darum, grundsätzlich
Immer. Immer
den
genießen, das
Stoffwechsel im
wollte ich auch mal
Blick zu
sagen.
haben.
Genuss ist ganz wichtig und soziale Kontakte und in der Gruppe essen und genießen ist auch ganz, ganz wichtig fürs Herz. Und da ist auch egal, was man mal isst. Wenn man einen schönen, netten Abend hatte, ist es so viel besser fürs Herz, als wenn man alleine zu Hause saß und nur drei Salatblätter geknabbert hat.
Aber was ganz wichtig ist, auch in jungen Jahren, auch bis 40, ist die Risikofaktoren kennen. Und dafür hilft dein Buch, finde ich, enorm, dass man einfach mal einen Einblick bekommt, was sind die Dinge, die später in meinem Leben relevant werden können, die später sich auswirken können auf meine Gesundheit und mir dann um die Ohren fliegen. Und wenn ich das rechtzeitig weiß, muss ich auch noch gar nicht viel machen, sondern ich weiß es einfach. So wie wir vorhin auch gesagt haben, wenn ich weiß, mir geht's komisch und ich habe da komische Werte, dann kann ich vielleicht eher einen Krankenwagen rufen als eine Ibuprofen nehmen, so, ne?
Richtig.
Und nach der Menopause, schreibst du, sind sehr viel mehr Untersuchungen möglich, als gemacht werden. Das heißt, nach der Menopause auch da das Buch zu empfehlen, weil nochmal ganz viele Tipps drin sind, wie man auch mit höherem Alter nochmal die Themen angehen kann, wenn erste Sachen auch aufploppen und wo man danach gehen kann. Ich habe zum Beispiel meine Mama zum Kardiologen gefahren und habe gesagt, bitte lass auch unbedingt deinen Schilddrüsenwert messen.
Genau, ja, auf jeden Fall. Schilddrüsenwerte gehören auch mit dazu. Schon früher auch natürlich.
Ein großartiges Buch. Ich habe dein Buch verschlungen. Wir wollen nicht verheimlichen, dass es auch sehr detailtief ist. Es ist einfach ein komplexes Organ des Herz. Das heißt, wenn man es wirklich verstehen will, auch für Dummies, also für mich, dann ist es so, dass man schon trotzdem ein bisschen Detailtiefe geben muss, vor allem wenn es einen ernsthaften Anspruch hat. Ich finde, das schaffst du, aber es sind unglaublich viele gute Beispiele drin. Ich habe hier Eselsohren drin. Ich habe mit Textmarker gearbeitet, Leute. Ich fand es super interessant. Es ist ein riesen Rundumschlag. Wenn man dieses Buch gelesen hat, würde ich sagen, dann hat man erstmal einen sehr guten Grundstock, wenn man sich grundsätzlich ums Herz mal kümmern wollte und mal ein bisschen Informationen haben wollte.
Genau, dafür ist es genau gedacht, tatsächlich für Frauen auch schon im jungen Alter, um eben mal zu checken, weil ich kenne viele, die sagen, ich schenke es meiner Mutter, sage ich, nee, erst liest du es selber und dann schenkst du es deiner Mutter, weil man auch in jungen Jahren von profitiert. Aber wie gesagt, es können auch 60-, 70-Jährige noch lesen, da ist es auch nicht zu spät, weil auch da ja noch viele Tipps gegeben werden. Und wie ich auch in dem Buch ja, wie es ja auch heißt, man ist nie zu alt oder zu jung für einen herzgesunden Lifestyle. Ja, das wirkt sich immer positiv aus. Und da werden ja auch sehr viele gute Tipps gegeben, was man alles umsetzen kann in die Praxis.
Absolut. Liebe Katharina, schön, dass du bei mir im Podcast warst. Dein Buch heißt Save Your Heart, starte deinen Weg in ein herzgesundes Leben. Es geht vor allem um Frauenherzen. Wie gesagt, ich finde ein absolut feministisches Thema, denn es ist ein Thema, das lange vernachlässigt wurde und wo wir Frauen, wie oft im Leben, ein bisschen besser selbst auf uns achten müssen, uns die Informationen zusammensuchen müssen, damit wir wissen, was uns angeht und worum wir uns kümmern müssen.
Ja, vielen Dank, liebe Christina, für die Einladung und dass du meinem Herzensthema hier eine Bühne gegeben hast. Ich hoffe tatsächlich, dass die Hörerinnen Freude an der Folge hatten, mehr über ihre Herzgesundheit nachdenken und dass wir so effektiv tatsächlich gesündere Frauenherzen haben und gesunde Frauenherzen schlagen für die Zukunft.
Das war der Podcast Die Leserinnen. Redaktion und Moderation Christina Häusler. Produktion Christina Häusler. Musik Bernie Meyer. Danke fürs Zuhören.